ARD Sounds.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Seekarten. Sie sind die Grundlage dafür, dass Schiffe über die Meere fahren können, aber auch dafür, dass Windräder auf See errichtet, Seekabel und Pipelines verlegt werden können. Die zentrale internationale Stelle für Seekarten und die Vermessung der Ozeane ist die Internationale Hydrographische Organisation, die IHO, mit Sitz im Fürstentum Monaco. An der Spitze dort steht aktuell ein Deutscher, Matthias Jonas. Vor seiner Zeit bei der IHO ist Matthias Jonas zur See gefahren. Er hat unter anderem in Hamburg an der damaligen Seefahrtschule geforscht und war Vizepräsident des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. Ich habe Matthias Jonas getroffen und mit ihm über sein bewegtes Leben gesprochen, über die Arbeit der Internationalen Hydrographischen Organisation, über die Vermessung der Meere, besonders jetzt in Krisenzeiten und vieles mehr. Dies ist Ausgabe 3745 des Hamburger Hafenkonzerts. Ich bin Dietrich Lehmann. Moin.
Sind Hamburg. Hamburg.
Hamburg. Das Hamburger Hafenkonzert zu Gast in Rostock beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Zu Gast heute ist Matthias Jonas. Er ist Generalsekretär der Internationalen Hydrographischen Organisation. Matthias Jonas, schön, dass wir uns hier am BSH treffen. Das ist ja Ihre frühere Wirkungsstätte gewesen, oder?
Ja, in der Tat. Ich bin, bevor ich Generalsekretär der Internationalen Organisation geworden bin, war ich der Dienststellenleiter des BSH hier in Rostock, auch in Verantwortung für die Hydrographie, für Deutschland, für die deutschen Küstengewässer.
Jetzt sind Sie Generalsekretär der Internationalen Hydrographischen Organisation. Was ist das für eine Organisation? Ist das die UNO der Seekarten? Kann man das so quasi salopp umschreiben?
Ja, salopp könnte man das vielleicht umschreiben. Es ist tatsächlich eine zwischenstaatliche Organisation aus eigenem Recht. Also sie ist zwar organisiert wie eine UNO-Spezialorganisation, davon kennen wir ja mehrere, fürs Wetter, für die Schifffahrt und dergleichen. Aber sie gehört nicht zur UNO selbst.
Und ist auch älter als die UNO.
Sie ist älter tatsächlich. Sie hat jetzt 105 Jahre bereits auf dem Buckel, 1921 gegründet und hat sich zunächst auch an der League of Nations, an dem Völkerbund orientiert und auch mit dem kooperiert in einer Weise, wie UNO-Spezialorganisationen das heute auch tun. Das hat sich dann aber durch die Kriegsfolgen aufgelöst, diese Verbindung, und ist auch nach dem Krieg, als die UNO entstanden ist, nicht wieder in dieser Weise hergestellt worden.
Was ist Aufgabe, was ist Zweck dieser Organisation?
Ja, der Zweck der Organisation ist, die nationalen Aktivitäten in der Hydrographie, in der Vermessung der Oberflächengewässer und die Bereitstellung dieser Informationen international zu koordinieren. Also entwickelte Küstenstaaten der Welt betreiben hydrographische Dienste, um genau diese Vermessung auszuüben. Und es ist von großem Nutzen und sehr sinnvoll, das koordiniert zu machen. Die Meere kennen keine Grenzen. Und das übergreifend zu machen, gemäß vereinbarten Standards, das ist die Hauptaufgabe der IHO.
Die IHO hat ihren Sitz in Monaco. Wie kam das zustande? Das ist ja nicht so ein typischer Sitz für eine große internationale Organisation.
Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also im 19. Jahrhundert hat die Industrialisierung ein Prozess angestoßen, den wir heute Globalisierung nennen würden. Und in diesem Prozess wurde offensichtlich, dass die Kartierung eine wichtige Rolle spielt. Und zwar nicht nur die nationale, sondern die internationale. Und das haben wir in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allen Dingen zunächst erstmal an Land gesehen. Afrika, Asien, Südamerika, überall haben Geografen große Anstrengungen unternommen, Karten herzustellen. Und es war logisch auf eine bestimmte Weise, dass so eine Idee auch auf die Meere übergegangen ist. Und so hat der damalige regierende Fürst von Monaco, Albert I., der hat 1899 vorgeschlagen bei einem großen Kongress in London, so eine Kartierung der Meere vorzuschlagen. Das ist damals sehr positiv aufgenommen worden. Und man hat dann beschlossen, eine Koordinierungsstelle dafür einzurichten. Und der Fürst hat angeboten, diese Koordinierungsstelle in Monaco anzusiedeln und auch alle Kosten dafür zu übernehmen. Und das war das schlagende Argument. Es hat dann noch etliche Jahre gedauert, ehe diese Idee dann tatsächlich umgesetzt worden ist. Aber so ist es bis heute geblieben. Alle Nachfolger von Albert dem Ersten haben sich dieser Gastlichkeit verpflichtet gefühlt. Das ist immer wieder erneuert worden. Und so ist es auch mit der jetzigen Regierung von Monaco, die ebenfalls sich dazu bekennt, die IHO bei sich zu beherbergen und die laufenden Kosten zu tragen.
Das heißt, Ihr Gehalt im Moment wird bezahlt von dem Fürstentum Monaco?
Nein, also die laufenden Kosten sind nicht Gehälter, Löhne und Gehälter, aber das ist die Bereitstellung von Büroräumen, aber auch von Wasser, Elektrizität und diesen Dingen. Also das Gebäude, die Fazilitäten, die sind vorhanden. Alles andere wird durch Beiträge der Mitgliedstaaten beglichen.
Wie viele Länder sind denn Mitgliedstaaten der IHO?
Ja, wir haben gerade in den letzten 10 Jahren ein gutes Wachstum. Wir sind jetzt bei 104 Mitgliedstaaten. Das hört sich immer noch wenig an im Vergleich zu den Zahlen, die die UNO vorweisen kann. Aber wir müssen fairerweise sagen, dass wir uns auf Küstenstaaten beschränken. Und das sind natürlich viel, viel weniger, gemessen an der Gesamtzahl von Staaten auf der Welt. Und da haben wir einen sehr hohen Anteil. Es gibt nach wie vor einige Länder in Mittelamerika und in Afrika, vor allen Dingen, die kein IHO-Mitglied sind. Aber sonst haben wir schon eine sehr große globale Flächendeckung.
Wir haben uns hier in Rostock verabredet. Sie sind gebürtiger Rostocker, oder?
Genau, ich bin ein Rostocker Jung, hier aufgewachsen, habe auch angefangen mit einem Seemannsberuf, bin mit 16 Jahren zur See gegangen, eine Ausbildung als Vollmatrose absolviert. Und es war weniger der Beruf, der mich an sich angezogen hat, sondern wie viele junge Menschen war ich abenteuerlustig und wollte die Welt sehen. Und die Seefahrt, das war das Vehikel und das spielte sich 1977 ab. In der DDR war es ja bekanntermaßen nicht so einfach, das Land für solche Art von Abenteuern zu verlassen. Und deswegen bot sich die Seefahrt dafür an.
Was musste man da mitbringen? Was waren so die Hürden damals?
Naja, das war schon ein sehr attraktiver Berufswerdegang. Ich habe eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht und man musste gut in der Schule sein. Das war ich. Man musste gute Augen haben, man musste eine gute Physis haben, man musste sportlich sein. Und das habe ich zu der Zeit alles so mitgebracht. Man musste nicht in der SED sein. Und ich hatte ein bisschen Glück, das war kurz nach dieser Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki. Ich meine, das war 1974. Und da war die DDR für eine gewisse Zeit etwas liberaler. Und obwohl meine Eltern sich jetzt nicht so enthusiastisch zu dem Staat bekannt haben, ist mir aus Gründen, die ich jetzt gar nicht nachvollziehen kann und die mir damals auch nicht bekannt waren, aufgenommen worden. Für dieses in diesem Sinne elitäre Ausbildung in dem Land.
Seefahrt zu DDR-Zeiten war ja auch noch insofern ein bisschen spezieller. Man konnte die weite Welt sehen, aber richtig frei war man da unterwegs auch nicht, oder?
Naja, nee, man war sicherlich nicht frei in dem Sinne, wie wir das heute verstehen. Das kann man schon so sagen. Und insbesondere waren die Verhältnisse, wie auf dem Schiff miteinander umgegangen wurde, da fuhr natürlich auch ein kleines Stück DDR mit um die Welt. Aber es ist ja auch keine Ausflugsveranstaltung gewesen. Im Vordergrund stand natürlich auch die Arbeit. Und auf dem Schiff muss immer gearbeitet werden, auf See, auch im Hafen. Und dann muss jeder Seemann auf der Welt musste sehen, wie er aus dem schmalen Stück Freizeit, das man in so einem Berufsleben hat an Bord, etwas gewinnt, um die Welt dann wirklich auch zu sehen, an Land zu gehen und sich im Hafen rumzutreiben. Das war schon möglich. Die größte Einschränkung war vielleicht, dass wir sehr knapp bei Kasse waren. Wir hatten also, nach meiner Erinnerung, gab es 3,50 Mark Valuta pro Tag. Das sammelte man an Bord an. Und dann hatte man irgendwie 50 oder 100 Mark für den Landgang und dann fühlte man sich schon wie Krösus. Und es war trotzdem ein ganz interessantes und intensives Erlebnis, Erlebnisse, die ich hier hatte. Ich war in Ostafrika zum Beispiel und ich erinnere das mit großer Intensität, was wir da gesehen haben. Wir waren mal auf einer Safari Und so gesehen war es schon eine Freiheit im Vergleich mit dem, was man sonst aus der DDR heraus als 17-jähriger Junge erreichen konnte.
Man merkt Ihnen die Begeisterung an. Sie bekommen jetzt noch leuchtende Augen, wenn Sie das so erzählen. Was waren das für Schiffe, auf denen Sie damals gefahren sind?
Na, das nannte sich Semi-Containerschiffe. Das war ja, setzte zu einer Zeit ein, als Containerschiff hat im Aufbruch war. Aber das war noch nicht voll containerisiert, wie das heute ist, sondern es war eine Mischung aus Containerfracht, aber auch Stückgutfracht. Und gerade Afrika, das ging also über Autos und Landmaschinen, aber auch auf der Rückfahrt dann Kaffee. Da wurden ganz viele verschiedene Varianten von Ladungen transportiert, mit ganz unterschiedlichen Anforderungen auch. Und die Container spielten noch eine untergeordnete Rolle. Das Laden und das Löschen, das war sehr, sehr viel Handarbeit auch noch dabei. Und auch die Häfen waren natürlich überhaupt nicht vergleichbar in der Infrastruktur, wie man das heute aus der Schifffahrt kennt. Es hat sich wirklich sehr, sehr stark seitdem verändert.
Und wie lange sind Sie dann zur See gefahren?
Na, ich habe dann die Lehre gemacht, bin dann kurz als Matrose gefahren. Dann bin ich gleich zur Seefahrtsschule, habe Patent gemacht in Wustrow und in Warnemünde. Und dann aber doch schnell gemerkt, dass mir das zu schmal war. Übersee, wir haben immer mal so gesagt, Überseewarentransportbegleitung, so als ganz ausfüllender Beruf, das schien mir dann zu wenig. Und ich bin dann an Land gegangen und mein damaliger Professor an der Seefahrtsschule Warnemünde, der hat in mir das Talent auch für eine akademische Karriere gesehen. Und dann habe ich mich, das war schon Ende der 80er Jahre, auf den Einsatz von Computertechnik in der Navigation spezialisiert und habe da auch geforscht. Das beendete dann meine aktive Seemannskarriere. Ich bin dann später nochmal, als ich schon beim BSH war, nochmal auf Schiffen gefahren als nautischer Offizier. Aber das waren immer nur sehr kurze Episoden.
Hat Ihnen diese Ausbildung, dieser Werdegang auch geholfen für das Verständnis und auch wie man angenommen wird in späteren Berufsweg? Beim BSH, jetzt auf internationaler Ebene, redet man da anders mit Menschen?
Ja, also was man ja als erstes erfährt als Seemann, ist ja diese internationale Verbindung über Mentalitäten, soziale Systeme und Grenzen hinweg. Was man da auch lernt, ist, dass man auskommen muss mit den Leuten unterschiedlichster Anschauung. Und das ist sowas, das nimmt man schon fürs Leben mit, dass man mit den Realitäten, die man vorfindet, umgehen muss und auch einen Draht, eine Beziehung zu Menschen aufbauen muss, die eben anderen Sternen möglicherweise folgen. Aber wo sich das alles wieder verbindet und zusammenkommt, ist immer dann, wenn es um das Fachliche, um das Berufliche geht.
Also der Seemann ist quasi die ideale Grundausbildung für alle Diplomaten.
Das weiß ich nicht, ob es die ideale Ausbildung ist, aber es ist eine gute Voraussetzung. Und wenn wir jetzt ein bisschen vorgreifen auf meine Zeit bei der IHO, ich bin ja tatsächlich, und das ist tatsächlich auch eine meiner Bezeichnungen, Diplomat im internationalen Dienst. Es war ein hilfreicher Start in diese Art von Austausch und Beziehung.
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ist erst nach der Wende, nach der deutschen Einheit gegründet worden. Vorher, zu DDR und alten Bundesrepublikzeiten, gab es zwei Organisationen, oder?
Ja, es stimmt fast, was Sie sagen, dass die Konversion des damaligen Deutschen Hydrographischen Instituts in Hamburg in das BSH hat 1989 stattgefunden, im Frühjahr, wurde dann aber überrollt von den politischen Ereignissen und stand dann nach 89 vor der Aufgabe, den vormaligen Seehydrographischen Dienst der DDR, der ähnliche Aufgaben wahrgenommen hat, aber eben für DDR-Gewässer, zu integrieren. Das war ein wichtiges Projekt der deutschen Einheit. Das ist auch im Einigungsvertrag sogar erwähnt worden. Aber ganz konkret hieß es nun, es gibt zwei Standorte mit überlappenden Zuständigkeitsbereichen. Und wie macht man das jetzt? Wie verteilt man die Aufgaben neu? Wie schneidet man das auch als Personal und Budget und alle Fragen, die damit zusammenhängen? Und das ist dann nach 89 richtig ins Rollen gekommen. Und es war auch ein längerer Prozess. Es hat sich fast 10 Jahre hingezogen, bis alle Voraussetzungen dann so waren, wie sie heute sind. Und ein positiver Effekt aus Sicht eines Rostockers war der, dass die Abteilung des BSH, die für die Hydrographie zuständig ist, das Bundesamt heißt ja für Seeschifffahrt und Hydrographie, an das impliziert ja schon, dass es mehr Zuständigkeiten hat. Aber die Fachabteilung der Hydrographie ist komplett nach Rostock gekommen. Und zu meiner Zeit hier als Dienststellenleiter habe ich natürlich nie aufgehört zu betonen, dass Rostock das deutsche Zentrum der Hydrographie geworden ist durch diese Vereinigung der beiden Dienste.
Das heißt, alle amtlichen deutschen Seekarten werden hier in Rostock gedruckt?
Ja, das ist so. Das ist so. Und was an der Geschichte der Seekarte in dem Sinne interessant ist, dass das Medium Druck, das Medium Papier fast in derselben Zeit, wo diese Kapazitäten aufgebaut wurden, doch unter Druck kam durch die Digitalisierung. Das war so eine Übergangszeit. Es wurden Papierseekarten noch immer benutzt und es werden auch immer noch Papierseekarten benutzt.
Sind auch vorgeschrieben nach wie vor an Bord von Schiffen, oder?
Nein, man muss nicht unbedingt. Man kann also unter bestimmten Voraussetzungen kann man auch Papier losfahren. Und das wird auch inzwischen viel gemacht. Meine Analogie ist immer das Auto. Wer hat den gedruckten Autoatlas noch im Handschuhfach? Niemand. Ne? So, natürlich könnte man immer sagen, ja, wenn das Navi ausfällt. Aber die Leute sind einfach bereit, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Und die haben auch eine Erfahrung, dass die technische Stabilität inzwischen hoch ist. Und so ist es auch in der Seefahrt. Das, was ich jetzt ein bisschen vorgreife, ich habe viele Jahre angenommen, dass die Papierseekarte ganz verschwinden wird. Das ist aber angesichts der neuesten politischen Entwicklung nicht der Fall. Denn die Marine, also nicht nur die deutsche Marine, sondern die Marinen der Welt, bestehen unterdessen wieder darauf, dass es auch eine Versorgung mit Papierseekarten gibt. Und ich denke, das ist selbsterklärend, warum das so ist. Das ist natürlich im Krisenfall, ist das verlässlicher als alle Elektronik, als letztes Mittel, seine Aufgaben weiterhin ausüben zu können.
Herbst 1989, in Rostock gab es Demonstrationen, die Wende in der DDR, die Wiedervereinigung. Wie haben diese bewegte Zeit erlebt?
Ja, ich war damals Doktorand an der Ingenieurhochschule Warnemünde. Ich hatte auch ein kleines Kind und die Dinge änderten sich ja quasi wöchentlich und dann nachher später täglich. Ich war darüber unglaublich erfreut, das muss ich sagen. Ich war 28 Jahre alt. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass sich ein Vorhang öffnet für uns alle, auch Möglichkeiten sich ergeben, die so vorher überhaupt nicht da waren. Aber ich war natürlich auch umgeben, war eine Münde von älteren Kollegen, die auch eine ziemliche Staatsnähe hatten, aus vielleicht viel weniger ideologisch, aber weil das eine staatliche Institution auch war. Und für die sah die Zukunft zunächst erstmal nicht so rosig aus. Also es war eine große Verunsicherung. Auch die Frage, wie stellt man sich so als so ein Forschungsinstitut auf in einer völlig veränderten Landschaft mit völlig veränderten Förderstrukturen und auch Anforderungen, die sich viel stärker auf die Industrie ausrichten mussten und so weiter. Also das waren sehr, sehr turbulente Zeiten, kann man sagen. Auch die Seefahrtsausbildung hatte nun plötzlich Konkurrenten bekommen, denn in der DDR gab es nur eine Seefahrtsschule, die hatte einen Hochschulrang. In der Bundesrepublik gab es mehrere, in Elsfleth, in Flensburg, in Kiel, in Hamburg. Und die konkurrierten jetzt auch um Studenten und um Fördergeld. Und es war, wie in vielen Bereichen der Wiedervereinigung, die Anpassung erfolgte eben so, dass der Osten sich an den Westen anpassen musste.
Zurück zu Ihrer Person. Sie haben dann relativ schnell den Gang in den Westen gewagt. Wie kam das denn?
Ja, es gab ein Forschungsinstitut in Hamburg, an der Fachhochschule Hamburg, Fachbereich Seefahrt an der Palmaille. Und dort hat man an Dingen geforscht, mit denen ich hier thematisch in Rostock auch schon befasst war, nämlich die Simulation gesteuerter Schiffsbewegung. Das war auch Thema meiner Promotion. Und das hat mir geholfen, dort schon 1991 einen Vertrag als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu bekommen. Und ich war natürlich sehr neugierig und ich fand das auch toll zu so einem frühen Zeitpunkt. Nach Hamburg ist eine tolle Stadt, das war eine tolle Chance für mich und meine Familie. Und da habe ich dann im Mai 1991 an der Palmaille mit einem Büro mit Blick auf den Hafen begonnen, Computer für die Navigation fit zu machen.
Matthias Jonas, Sie haben eine Karriere hinter sich, die jetzt gekrönt wurde durch den Posten des Generalsekretärs der Internationalen Hydrographischen Organisation, angefangen als Seemann in der DDR über
Doktorand an der Fachhochschule für Seefahrt in Rostock-Warnemünde bis hin zum BSH-Vizepräsidenten. Eine Sache zieht sich da immer wieder durch Ihren Weg, der Sie nach oben getrieben hat, ist das Thema elektronische Seekarte, elektronische Navigation. Seit wann ist das überhaupt ein Thema? Also Computer gibt es, ich sag mal, für den normalen Gebrauch ja seit den 80er Jahren. Ging das dann relativ schnell auch los?
Ja, das waren tatsächlich die Anfänge, dass es Ingenieure gab, die überlegt haben, wie man so eine damals neue Technologie auch in der Schifffahrt nutzbar machen kann. Und die erste große Aufgabe war eigentlich die Information, die sich in Karten sonst wiederfinden, mit der Ortsinformation und mit der Richtung, wenn man so will, also mit dem Kompass zu verknüpfen. Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, kam ja auch GPS auf. Wir sind heute gewöhnt, dass man ständig weiß, wo man ist, aber das war nun keineswegs der Fall. Und erst mit dem Global Positioning Navigation System, mit der Satellitennavigation, hatte man plötzlich immer Zugriff auf die Schiffsposition. Und diese beiden Informationen zusammenzubringen in einem Gerät, das konnte eben nur durch Computerisierung gelingen. Und das war eigentlich der wesentliche Treiber in den 90er Jahren, diesen Weg zu gehen.
Was sind da die großen Hürden gewesen? War es die Rechnerleistung? War es die Verfügbarkeit von Daten? Oder ist es vielleicht auch so ein Mentalitätsproblem, Seeleute, die oftmals ja auch noch als, ich sag mal, eher traditionsbehaftet gelten und nach dem Motto vorsichtiger, was Steuerung angeht?
Ja, es war von all diesen Dingen, von denen Sie sprechen. Computer waren noch sehr teuer. Die Rechenleistung verglichen mit dem, wie wir das heute kennen, war nicht so. Monitore waren ein Problem. Also die waren vergleichsweise klein. Wenn man sich eine Seekarte vorstellt, eine große für die Berufsschifffahrt, die hat ein A0-Format, also das ist ein mittlerer Esstisch. Und die Computermonitore, die waren so groß wie ein Pizzateller. Und die Auflösung war nicht so gut. Papier hat ja eine sehr hohe Druckauflösung. Also das waren so diese Randbedingungen. Die Zuverlässigkeit war nicht so gegeben. Und die Benutzer waren auch konservativ. Ich kann mich erinnern, wir haben mal eine Weiterbildung, da stand so ein Fischereikapitän, der hatte so riesige schaufelartige Hände, und da hat er zu mir gesagt: Jung, denkst du wirklich, dass ich, wenn irgendwas ist, zu erledigen ist mit der Navigation, ich da auf diesen Tasten rumdrücke? So, das waren so. Aber das eigentliche und auch in der Hydrographie lange unterschätzte Problem war eigentlich die Aufbereitung dieser Information in einer Weise, dass man die Computer ständig mit diesem Kartenmaterial versorgen kann. Das muss vollständig sein, das muss aktuell und es muss auch korrekt sein. Und das war in den ersten Jahren eigentlich die größte Hürde, diese vollständige Informationsaufbereitung in der Weise, dass die dann später auch an Bord verarbeitet werden konnte.
Heutzutage ist es Standard. Wir verlassen uns auch an Land darauf, dass wir mit einem Navigationssystem rumfahren. Auch jeder hat das auf dem Handy. Ist es in diesen unsicheren Zeiten nicht auch ein bisschen fahrlässig, sich allein darauf zu stützen?
Ja, das ist in der Tat ein lange auch ein bisschen ignoriertes Problem, muss man sagen. Also den Fachleuten war das natürlich schon lange klar, dass GPS aufgrund seiner technischen Gestaltung anfällig ist für Störungen. Da gibt es zwei Gruppen, ungewollte Störungen, aber eben auch gewollte. Und wir sehen das gerade im Baltikum, jetzt also im finnischen Gewässern da vor den baltischen Staaten. Die Kollegen, die haben erhebliche Probleme mit GPS-Störungen. Und man ist jetzt dabei, wieder, muss man sagen, Redundanzen aufzubauen und alternative Navigationsverfahren zu entwickeln, die das mindestens in Küstengewässern kompensieren können. Man hat auch noch ein Radargerät, mit dem man, das weiß der Seemann, mit dem man auch navigieren kann. Aber die Leute fragen immer mal, was ist mit dem Sextanten? Das ist leider gar keine Alternative mehr. Also nicht nur, dass es eigentlich kaum noch gelehrt wird. Es ist auch ein sehr, sehr aufwendiges und kompliziertes Verfahren. Das muss man einfach sagen. Das würde uns auch nicht wirklich weiterhelfen in der ansonsten so hochgradigen Technisierung von Schifffahrt. Aber man muss was tun. Und es gibt auch einzelne Forschungsprogramme, gerade auch in Deutschland, die das jetzt nochmal wieder ganz neu adressieren.
Wir haben vorhin schon viel geredet über Ihren Werdegang. Die IHO ist ja nun eine Organisation, die noch älter ist als das Hamburger Hafenkonzert, gegründet in den 1920er Jahren, Sitz in Monaco. Wie viele Menschen arbeiten dort und wie muss ich mir die Arbeit dort vorstellen?
Ja, also wenn man ganz präzise formuliert, dann ist es das IHO-Sekretariat, also das Büro der Organisation. Die Organisation selber wird natürlich durch die Mitgliedstaaten gebildet, aber das ist natürlich erstmal eine abstrakte Vorstellung. Im Sekretariat sind wir 20 Kolleginnen und Kollegen. Davon sind die Hälfte französischer Nationalität und die andere Hälfte, 10, sind tatsächlich international. Und das wechselt auch, da gibt es so einen gewissen Durchsatz. Und wir haben Mitarbeiter von Peru nach Neuseeland, von Japan bis nach Südafrika und eben auch seit 9 Jahren einen Deutschen.
Zum ersten Mal einen Deutschen überhaupt an der Spitze der IHO. 2017 sind Sie gewählt worden. Jetzt endet Ihre zweite Amtszeit und Sie sind quasi damit dort bei der IHO raus. Aber wie wird man überhaupt Chef der wichtigsten hydrographischen Organisation der Welt?
Ja, also die Mitgliedstaaten lassen sich in der Regel vertreten von den Chefs ihrer eigenen hydrographischen Dienste. Und das war bei mir auch der Fall. Ich habe also Deutschland bei der IHO vertreten, auch schon viele Jahre, bevor ich letztlich gewählt wurde. Und ich habe, wenn man so will, im Nebenberuf auch schon viele Jahre wichtige Arbeitskreise und Komitees der IHO geleitet. Also ich war da auch bekannt. Und mit diesem Rückenwind, mit dieser Reputation, habe ich mich 2017 zur geheimen Wahl gestellt bei der Vollversammlung der Organisation, die alle 3 Jahre stattfindet. Und ich bin dann für eine erste Amtszeit von 6 Jahren gewählt worden und 2023 nochmal für eine zweite und letzte Amtszeit von 3 Jahren.
Eine der wichtigsten Aufgaben von Anfang an bei der Internationalen Hydrographischen Organisation war ja, einen einheitlichen Standard für Seekarten zu schaffen. Wie hat man das eigentlich vorher gemacht? Wie ist man da um die Welt gefahren?
Ja, tatsächlich ist ja die Idee von Seekartenwerken zunächst mal eine nationale Idee gewesen. Und es wundert einen auch nicht, dass das im 19. Jahrhundert von der britischen Marine vorangetrieben worden ist. Britannia Rules the Waves heißt das ja auch nicht ohne Grund. Und dort hat man so ein einheitliches Seekartenwerk zu schaffen. Aber das ist natürlich eine Gigantenarbeit, wenn man das global machen will. Und es ist absolut sinnvoll, und das hat man dann auch schnell erkannt, da die Kräfte zu bündeln, also die nationalen Kartierungen zusammenzuführen. Und da erscheint es natürlich auch logisch, dass man das unter denselben Voraussetzungen und technischen Grundlagen macht. Ich finde, es ist so logisch, dass man denkt, das bedarf eigentlich keiner weiteren Erklärung. Und dann wundere ich mich trotzdem immer, wenn ich in Europa unterwegs bin, dass in jedem Land die Ampeln ein bisschen anders funktionieren. Wir haben quasi in der Seefahrt dafür gesorgt, dass alle Ampeln gleich funktionieren, dass die Betonung und die Seezeichen gleich sind, die Darstellung in Seekarten überall identisch ist. Aber das ist nicht über Nacht gekommen, sondern das war ein sehr langer Prozess, der sich tatsächlich bis in die 80er Jahre hingezogen hat. Und als das dann nun endlich vollendet war, diese vollkommene Uniformität von Papierseekarten, plötzlich stand mit der elektronischen Seekarte ein ganz neues Medium im Raum, wo man unter diesen Voraussetzungen der Uniformität das alles plötzlich digital denken musste.
Matthias Jonas, der Generalsekretär der Internationalen Hydrographischen Organisation, zu Gast im Hamburger Hafenkonzert. Herr Jonas, wenn man sich mal so ein bisschen die Geschichte anschaut, Seekarten, die gibt es ja eigentlich schon seit mehr als 1000 Jahren. Wann hat das eigentlich angefangen, dass man Karten nutzen konnte, um über weite Strecken über die Ozeane zu fahren?
Also das, was wir vielleicht uns als Navigationskarten in gewisser Ähnlichkeit zu dem, was wir heute verwenden, nennen könnten, das hat im 15. Jahrhundert angefangen. Kolumbus hatte schon eine Karte, typisch für eine Seekarte ist zum Beispiel, dass die Küstenlinie eingezeichnet ist, dass bestimmte auffällige Punkte, meistens sind es auch Häfen, aber auch natürliche Bedingungen, ein Berg oder ein Einschnitt, und dass Kurse darin eingezeichnet sind. Und das markiert eigentlich im Mittelmeerraum im 15. Jahrhundert den Beginn so einer systematischen Kartierung. Und das hat sich dann von dort aus zunächst ausgebreitet, zunächst über den Atlantik, die nordamerikanische Küste, dann Mittelamerika und Südamerika, und hat dann in Adaption dessen, was es nun als Technologie gab, die Projektion kam dann hinzu, die Mercator-Projektion, hat sich das dann so langsam ausgebreitet. Und dann ist es trotzdem, kann man sagen, bis Ende des 19. Jahrhunderts überwiegend eine nationale Angelegenheit gewesen. Engländer haben das sehr stark vorangetrieben im nationalen Interesse. Aber es gibt auch wichtige französische Hydrographen, also alle Länder, die große Kolonialreiche gehalten haben und die auch mit Schifffahrt versorgt haben oder zum Mutterland, wenn man das so sagen kann, die Verbindung halten mussten, die waren natürlich auf sowas angewiesen. Und dann ausgelöst vom Titanic-Unglück gab es dann plötzlich 1912 breiten Konsens, dass man das internationaler machen müsste, dass man das besser zuschneiden müsste, dass man auch die Betonungssysteme für die Schifffahrt vereinheitlichen sollte, so dass der Seemann eine Chance hat, die wichtigen Informationen in der Weise aufbereitet zu kriegen, dass er sich nicht an jeder Küste, in jedem Hafen neu darauf einstellen musste. Und das ist dann durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen worden, 1418. Aber danach ist man doch relativ schnell wieder dahin zurückgekommen, zu sagen, man muss mehr für die Schiffssicherheit tun, weil das einfach die Basis für Transport ist. Auch heute noch, die Schätzungen sind so, dass etwa 90% aller Güter über See transportiert werden. Und das ist ja offensichtlich, dass man da eben so eine Unterstützung braucht, um das sicher und gefahrlos mit großer Intensität abwickeln zu können.
Wichtig ist dabei ja einerseits Verlauf von Küstenlinie, das kann man sehen, das ist vielleicht dann auch wichtig, wenn man in der Nähe ist und ein Gebiet ansteuern will, aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, ist die Wassertiefe, also das, was ich nicht sehe, als wenn ich an der Oberfläche fahre. Das hat man Jahrzehnte, Jahrhunderte lang ja eigentlich mit sehr einfache Methoden, einem Lot, das man runterlässt, gemacht und hat dann irgendwie gezählt, wie viel Faden, wie viel Meter, wie tief ist das Ganze. Wie macht man das heute?
Ja, in der Tat ist das wirklich nach wie vor ein aufwendiges Geschäft, Vermessung. Und so richtig Schwung hat die Sache aufgenommen, als Alexander Behm Anfang des 20. Jahrhunderts ein Patent für das erste Echolot überhaupt in Kiel angemeldet hat und dann solche Geräte konstruiert worden sind. Und das nennt man Hydroakustik und das ist nach wie vor das am meisten genutzte und etablierte Verfahren. Das hat sich natürlich stark verfeinert und verändert und verbessert. Heute ist das nicht so dieser einzelne Ping, den wir alle kennen von das Boot, wo das so Ping macht, sondern heute wird das Signal wie ein Fächer ausgestreut und man bekommt auch so ein Abbild des Bodens in so einer Linie. So. Das ist das eine. Und was man heute auch machen kann, ist, man kann, wenn das Wasser nicht so tief ist und wenn es klar genug ist, so bis 30 Meter, kann man auch mit Laser Befliegung machen. Und man kann so etwas sogar aus Satellitendaten herausrechnen. Aber es ist immer noch so, wenn es tiefer wird, und die Durchschnittstiefe der Ozeane ist, glaube ich, 2300 Meter, das ist der Durchschnitt. Aber so, wenn es tiefer wird, da hilft es nichts. Man muss dahin. Ne? Man muss mit irgendwas dahin, was schwimmt und was so ein technisches Vermessungsgerät auch tragen kann und das auch mit Energie versorgen kann.
Welcher Anteil der Erde oder der Erdoberfläche ist denn überhaupt schon so wirklich genau vermessen, dass man sagen kann, da kann man sich drauf verlassen?
Also wir halten ja als Einzige einen globalen Datensatz für die Ozeane, für die Wassertiefe. Der umfasst in einer ordentlichen Genauigkeit und einer akzeptablen Auflösung ungefähr 30% der Weltmeere. Das klingt erstmal nicht so besonders viel, aber wir sind vor 10 Jahren bei 6% gestartet. Also wir machen schon große Fortschritte. Und man muss sagen, dass das die Defizite vor allen Dingen in den tiefen und abseits liegenden Gewässern liegen. Also zum Beispiel rund um die Antarktis, zum Beispiel im südlichen Ozean. Da gibt es sehr viel weiße Flecken, wie man das so nennen könnte. An den Küsten entlang sind wir eigentlich in einer guten Situation. Und das kann man, glaube ich, weltweit so sagen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass sich Überwassernavigation eigentlich in Tiefen, naja, also da sind die ersten 20, 25 Meter sind eigentlich entscheidend. So, da, also mehr Tiefgang haben Schiffe einfach nicht. Und deswegen, wenn man entlang der Küsten gut vermessen hat und gut kartiert hat, dann ist man da schon sehr gut dabei. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, dass Seegang und Gezeiten ihr ewiges Werk natürlich tun. Und als Hamburger weiß man das, wenn man von der Elbe spricht zum Beispiel, dass die immer wieder gebaggert werden muss und so. Das hat einfach damit zu tun, dass es in vielen Teilen ein dynamisches Geschehen ist. Und es ist also nicht damit getan, dass man es einmal vermessen hat und nun für immer weiß, wie die Umstände sind, sondern das ist eine sich ständig wiederholende Tätigkeit. abhängig von den lokalen Gegebenheiten. Und das ist eben auch eine Voraussetzung. Nicht nur sagt man, man hat die Vermessung entlang der Küsten, sondern man hat auch aktuelle und hinreichend genaue Vermessungen entlang der Küsten.
Wenn wir über die Vermessung der Ozeane sprechen, dann ist das ja keine einfache Aufgabe. Woher bekommen Sie eigentlich die Daten, wie tief es an der Stelle irgendwo mitten im Atlantik oder im Pazifik ist?
Ja, also in Deutschland gibt es ja das schöne Wort der Daseinsvorsorge. Und das ist eine typische staatliche Aufgabe. Und das wird auch in den Küstenstaaten, die Mitglied der IHO sind, auch national von staatlichen Stellen wahrgenommen. Das sind die Hauptlieferanten, das sind auch unsere Ansprechpartner und das sind auch die grenzüberschreitend miteinander zusammenarbeiten, auch regional miteinander zusammenarbeiten und das sich auch abstimmen. Deutschland ist ein gutes Beispiel. Das, aus pragmatischen Gründen werden da Randbereiche dänischer Gewässer von deutschen Schiffen vermessen und die Dänen, wenn sich das anbietet, vermessen Randbereiche in den deutschen Gewässern, dann werden die Daten ausgetauscht. Das ist nicht überall der Fall, aber in vielen vernünftigen Arrangements wird das so gemacht, auch zunehmend. Und daneben gibt es aber auch tatsächlich kommerzielle Vermessungen, also zum Beispiel Windparkbetreiber, die lassen auch auf eigene Rechnung nochmal genauere Vermessungen für solche Gebiete machen oder Kabelleger oder Pipelines, die lassen dann entlang des Trassenverlaufes auch genauere Vermessungen machen. Wir versuchen auch, die dafür zu gewinnen, diese Daten mit uns zu teilen und beizutragen zu dieser diesem globalen Weltdatensatz. Übrigens, wenn Sie in Google Map in die Ozeane zoomen, alles, was Sie da sehen, das kommt von der IHO. Es gibt nur den einen.
Ein Großteil der Ozeane ist noch nicht wirklich genau vermessen. 70% fehlen noch. Das sind vor allen Dingen die tiefen Gebiete. Können da nicht vielleicht doch noch Überraschungen lauern, wo man sagt, so, da hätten wir gar nicht vermutet? Gibt es eigentlich, wenn man so neue Daten bekommt, immer noch mal so kleine Entdeckungen? Also neue Insel wird es nicht sein, aber Unterwasserberge, völlig andere Formationen?
Ja, das gibt es natürlich immer wieder. Man weiß es eben tatsächlich nicht, wie es aussieht. Und das ist dann wirklich Terra Mare Incognita, wenn man so will. Also man entdeckt da insbesondere eben Formationen unter Wasser. Und auch geologische Effekte, die also irgendeine Dynamik haben. Ich bin da kein Fachmann, aber unter Wasser vulkanische Aktivitäten, schwarze Raucher und alles solche Dinge, von denen man vorher nicht wusste. Und nebenbei die ganze Tiefsee-Exploration, wo es also um diese Manganknollen gibt. Um überhaupt darüber nachzudenken, die ernten zu wollen und erschließen zu wollen, muss man natürlich erstmal eine Aufnahme des Meeresbodens machen. Man muss die erstmal finden. Man muss erstmal rausfinden, wo existiert sowas überhaupt. Und da ist es durchaus, und immer wieder passiert das auch, denkbar, dass man auf Dinge stößt, von deren Existenz man zuvor keine Idee hatte.
In den vergangenen Jahren gab es eine groß angelegte Suche nach einem Flugzeugwrack, MH370, Malaysian Airlines, was spurlos verschwunden ist, wo man einzelne Trümmerteile gefunden hat, wo viele Schiffe losgeschickt wurden, viel Geld investiert wurde, um letztendlich dieses Schicksal aufzuklären. Haben Sie davon profitiert bei der Vermessung der Ozeane?
Ja, der Anlass ist natürlich tragisch. Aber für uns kann man schon sagen, wir haben wirklich profitiert. Ich meine mich zu erinnern, dass zu diesen 30%, die ich geschildert habe vorher, die jetzt vermessen sind, hat allein diese Suche 2% beigetragen von zuvor unbekannten Gewässern. Und wir haben all diese Daten auch bekommen. Aber das wirft natürlich auch ein Schlaglicht über die schiere Größe. Man hat da ja nicht einfach losgesucht, sondern das sehr systematisch. Da gab es ja verschiedene Simulationen, wie weit das Flugzeug noch geflogen sein könnte, wo das auf dem Wasser aufgeschlagen worden ist und so, und um den Aufwand überhaupt in irgendeinem vernünftigen Rahmen zu halten. Und das sind wirklich sehr, sehr große Meeresflächen, sehr hochauflösend, sehr kleinteilig, sehr systematisch abgesucht worden. Und man hat es trotzdem nicht gefunden. So ein Flugzeug ist gemessen an der Größe der Meere eben doch winzig klein. Es ist kein maritimes Bild, aber es ist tatsächlich die Nadel im Heuhaufen. Aber wir haben, wie schon gesagt, doch davon ziemlich profitiert.
Solche Suchkampagnen wie nach Flug MH370, dem Flugzeug, dem abgestürzten, ist ja eher die Ausnahme, dass man in eher ungewöhnliche Gebiete fährt, um dort Seevermessungen durchzuführen. Wäre es nicht eigentlich nicht wünschenswert, dass man sich mal international zusammenschließt und sagt, so, wir machen jetzt mal eine wirklich genaue Aufnahme und tun uns zusammen, weil ein Staat alleine kann es nicht leisten und es hat ja auch nicht unbedingt jeder Staat ein Einzelinteresse daran.
Ja, wir werben natürlich sehr dafür. Das ist natürlich auch die Ambition. Und es gibt auch immer mal wieder bei der EU solche Stimmen, die das auch vorschlagen. Und es gibt auch Hochrechnungen, was das so kosten würde.
Was würde das kosten?
Ja, es sind Milliarden sicherlich. Aber ich weiß, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht parat. Aber es war, glaube ich, ein Zehntel dessen, was Elon Musk für die Erschließung des Mars veranschlagt hat. Ne? Und das ist natürlich sowas, wo wir aus unserer Sicht immer sagen, vielleicht wäre das ein gleichermaßen ambitioniertes und vielleicht sogar sinnvolleres Ziel, indem wir erstmal unseren eigenen Planeten so vermessen, dass wir da wirklich die Grundkenntnisse haben, bevor wir nun weiter ausgreifen. Und das würde auch verschiedenen Zwecken hier dienen, denn man hat ja immer mal das Gefühl, dass diese Marsbesiedlung so eine Art Fluchtidee ist von unserem Planeten. Ist das so sinnvoll zu fliehen oder ist es nicht sinnvoll, hier zu investieren und das wieder zu reparieren, zu einem wieder, wenn man jetzt von der ökologischen Seite kommt, zu einem ausgeglichener, lebenswerten Ort zu machen. Und dafür könnte die Hydrographie und eine vollständige Vermessung einen großen Beitrag leisten.
Herr Jonas, Sie sind ja international darauf angewiesen, dass die Staaten, dass die hydrographischen Organisationen mit Ihnen zusammenarbeiten, dass Sie Daten zum Meeresgrund, zu Wassertiefen und so weiter zur Verfügung stellen. Wie bereit sind die denn in diesen unsicheren Zeiten aktuell, sich darauf einzulassen?
Das überzeugendste Argument, und das ist ja im Grunde immer das überzeugendste Argument in der internationalen Zusammenarbeit, ist das Prinzip der Gegenseitigkeit. Ne? In dem Maße, wie ich selber bereit bin, zu sowas beizutragen, kann ich auch erwarten, dass andere das tun und dass das dazu führt. Aber tatsächlich ist es so, dass die Zeiten für den freien Austausch von Daten, und da geht es jetzt weniger um die Unterstützung der Navigation für die Schifffahrt, als vielmehr überhaupt der Topographie des Seegrundes, der detaillierten Aufnahme des Gewässerbodens, die sind im Moment weniger gut, als sie es schon mal waren. Und das ist einfach in den aktuellen Konflikten begründet. Das hat diesem Argument der nationalen Marinen doch in vielen Teilen der Welt wieder Auftrieb gegeben, dass das auch ein strategisches Wissen ist, das man nicht ohne Not mit der Allgemeinheit teilen sollte. Was heißt ohne Not, aber nicht ohne Vorbedingungen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Berufsschifffahrt direkt darunter leidet, aber die Hydrographie bedient ja nicht nur die Schifffahrt, sondern alle möglichen Bedarfsträger, die es gibt. Ne? Also wenn wir mal an Offshore denken, an Energiegewinnung, an Pipeline, an Kabel, aber auch die Fischerei, es gibt Aquakulturen. Also es gibt ganz viele Nutznießer dieser Information. Und wir haben ja jetzt ein Jahrzehnt hinter uns, in dem uns klarer geworden ist, wie wichtig das Meer auch als Lebensraum und als Klimamaschine zum Beispiel, welche Rolle das für uns alle spielt. Für das Verständnis dieser Maschine, wie sie funktioniert, was sie macht, sind eben auch diese hydrographischen Informationen, die Rauheit des Meeresgrundes, der Anstieg in den Küstengewässern, der Übergang zwischen Land und See. Das sind alles Dinge, die die Hydrographie liefert und die aber für das Verständnis dieser großen Wetter, aber eben auch mittelfristig auch Klimaprozesse, Wasserspiegel, Anstieg wichtig sind. Da bedarf es einer immerwährenden Überzeugungsarbeit, dass diese Informationen auch international geteilt und frei zugänglich gemacht werden.
Welche Möglichkeiten hat denn eine Organisation wie die IHO überhaupt, um da auch nicht nur zu überzeugen, sondern im Zweifelsfall auch zu sagen, so, macht mal bitte um.
Also wir haben wenig Durchgriffsmöglichkeiten. Das ist ja im internationalen Recht allgemein so. Das ist ja ein Rechtssystem, das A, auf Gewohnheitsrecht basiert und B, auch auf einer Selbstbindung. Das heißt also, die Staaten müssen sich selber aus eigenen Motiven dazu bekennen. Niemand kann eigentlich im internationalen Recht zu irgendwas gezwungen werden. Das ist ja auch die große Schwierigkeit, der wir uns ja auch alle konfrontiert sehen. Aber man kann natürlich trotzdem immer wieder versuchen zu argumentieren. Wir als Institution, als Sprachrohr der internationalen Szene können das natürlich immer wieder vorbringen und wir können auch die Perspektiven anderer deutlich machen. Also mit Indien ist das ein ganz schwieriger Dialog zum Beispiel. So, wir haben sehr hohe Sicherheitsanforderungen und nationale Prioritäten. Aber wir können mit denen reden und die hören auch auf uns. Und wir sind auch unverdächtig, eigene politische Agenden zu haben. So, wir argumentieren aus einer fachlichen und auch aus einer fachpolitischen Perspektive. Wenn es geopolitisch wird, dann wird es für uns auch schwierig.
Ich hätte jetzt eher vermutet, dass es solche Regionen sind wie rund um Südchinesisches Meer oder die östliche Ostsee, Russland.
Da ist es natürlich auch schwierig. Also ein anderes Problem ist zum Beispiel das Arktische Meer. Amerika, Kanada, Norwegen, Island, die arbeiten da auch zu, die liefern auch Daten zu. Die Russische Föderation tut das nicht. Das ist einfach so und da ist auch im Moment, sind da die Kanäle auch verstopft. Da gibt es auch keine Anzeichen, dass sich das in einer vorhersehbaren Zukunft ändern könnte. Das ist tatsächlich dort ein Problem. China ist mitunter auch schwierig, aber das ist oft so ambivalent. Die bekennen sich schon, auch Russland nebenbei gesagt, bekennt sich formal auch zu der Idee der Zusammenarbeit mit der IAO, ist auch Mitglied. Auch China tut das und tut auch viel im technologischen Bereich, aber wahrt seine Interessen. Da gibt es sehr eigenartige Konstellationen. Unter anderem halten wir ein Register für die Namen von Unterwasserformationen. Also da gibt es auch Berge und Täler und alles so ähnlich, wie man das vom Landbereich auch kennt. Mit dem Unterschied, niemand kann das sehen. Und wir reden über Wassertiefen im Durchschnitt von 2.500 Meter. Niemand wird das jemals sehen. Also es ist nur ein vermitteltes Bild durch Echolotaufnahmen, Fächerecholote. Ein Stück weit ist es Imagination. Und trotzdem werden die benamst. Und weil die Technologie heute viel besser ist, gibt es auch viel mehr Ansprüche, so etwas zu benennen. Aber die Politik hat das jetzt als Feld für nationale Identität entdeckt. Und da gibt es zum Beispiel einen Streit zwischen Vietnam, Malaysia und China über Seegebiete, die umstritten sind, wo alle drei Parteien behaupten, sie hätten die Autorität, dort die Unterwassergebirge nach ihren Vorschlägen zu benennen. Das kommt einem absurd vor. Aber das sind so Dinge, die von Politikern, die nationale Karte spielen, sehr gerne aufgegriffen werden. Und obwohl wir nach unserer Rechtsauffassung nicht glauben, dass solche Dinge auch territoriale Ansprüche konstituieren, versucht man damit doch auf eine bestimmte Weise den Eindruck zu erzeugen, dass das würde zu dem jeweiligen Land verwaltungsmäßig dazugehören, indem man das dann benennt. Also in solche Zwickmühlen gerät man da und da muss man dann plötzlich nicht nur Fachmann, sondern auch Diplomat sein.
Elektronische Seekarten werden immer wichtiger. In der Schifffahrt sind sie eigentlich der Standard mittlerweile. Gleichzeitig erleben wir immer wieder Ausfälle von der Voraussetzung, dass man elektronisch navigiert. Stichwort GPS-Störung, ob gewollt oder ungewollt. Matthias Jonas, der scheidende Generalsekretär der Internationalen Hydrographischen Organisation. Die Grundvoraussetzungen sind ja elektronische Seekarten für solche elektronische Navigation. Gibt es da noch Entwicklungsmöglichkeiten oder ist man am Ende angekommen?
Also das Potenzial ist tatsächlich vorhanden, jetzt nochmal das nächste Niveau an Funktionalität zu erklimmen. Und das steht und fällt alles mit den Daten, die man zur Verfügung stellen kann. Navigation ist ja mehr als nur die Kartengrundlage. Ne? Es ist auch das Wetter zum Beispiel, es ist der Wasserstand, es sind die Gezeiten, es sind die Strömungen. Und alles das kann man heute, vorausgesetzt, man hat die Daten, man hat sie in nahezu Echtzeit so integrieren, dass man die Navigation noch viel effektiver unterstützen kann. Und der große Sprung, der technologische Sprung, ist jetzt eigentlich die Verfügbarkeit von Breitband-Internet auf See. Das ist so ähnlich, wie wir das an Land erlebt haben, als wir plötzlich alle Internet zu Hause haben, ist das alles nochmal explodiert wir als IAO sind jetzt dabei oder sehr gut fortgeschritten, auch die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass die verschiedenen thematischen Datenpakete, Wetter, Strömung, Gezeiten, auch Eis könnte man noch mit dazu nehmen, Hafeninformationen, so formatiert werden, dass sie wie Lego-Bausteine zusammenkommen und dass diese Daten-Lego-Steine, wenn man so will, auch über drahtloses Internet an Bord transportiert werden und da wieder zusammengefügt werden, um dann eben so eine Navigationsunterstützung mal so ähnlich, wie man das auch heute aus der Autonavigation. Und also ein Gerät der zweiten Generation der elektronischen Seekarte ist also ab 2029 in nur 3 Jahren verbindlich für alle Neubauten vorgeschrieben. Das bedeutet, man muss diese technische Infrastruktur der Datenerhebung, der Datenaufbereitung, der Datenverwaltung und des Datenversandes an Bord auch so ausgestaltet haben, dass das vielleicht noch nicht weltweit überall gleichzeitig verfügbar ist, aber dass die Bestände wachsen und dass die wichtigsten 200 großen Häfen damit beginnen, solche Strukturen zu bedienen.
Was hat das denn für Rückwirkungen auf die Ausbildung von Seeleuten, von fahrendem Personal, aber auch letztendlich an Land?
Ja, natürlich ist heute die Ausbildung auf solche elektronischen Hilfsmittel komplett ausgerichtet. Und da gibt es Kurse, da hat die IMO, die Weltschifffahrtsorganisation, die stellt da auch Vorgaben bereit, wie so ein Trainingskurs gestaltet werden soll. Das ist gerade in der Erarbeitung nochmal. Da passt man jetzt an diesen nächsten Technologieschritt an. Was ganz interessant ist, und da kommen wir auch in diesen neuen Bereich der autonomen Schifffahrt. Wenn niemand an Bord ist, würde man denken, dann braucht man auch an Bord keine elektronische Seekarte mehr. Ist ja schließlich keiner da, der darauf schauen kann. Aber autonome Schifffahrt ist insofern ein bisschen irreführend, weil die Fahrzeuge nicht wirklich autonom agieren. Das heißt, sie tun nicht, was sie wollen, sondern eigentlich müsste man von ferngesteuerter Schifffahrt sprechen. Es gibt Operatoren an Land, die dann vielleicht nicht nur ein, sondern eine ganze Flottille von Fahrzeugen führen. Und die sind natürlich auf Navigationsinformationen wieder genauso angewiesen. Die tun in einem Büro 24/7 dann das, was sonst der Seemann an Bord getan hätte.
Bietet die autonome Schifffahrt oder unbemannte Schifffahrt nicht auch Chancen für die Seevermessung? Also wäre das nicht dann durchaus eine kostengünstige Variante zu sagen, so wir schicken mal ein paar unbemannte Boote los, die fahren dann durch den Südpazifikkreise und vermessen da, was wir sonst jetzt vielleicht nicht schaffen?
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Ich sage manchmal, wir sind eigentlich die Ersten, die sich dieser neuen Idee, dieser neuen Form des Betriebes schon ganz und gar verschrieben haben. Es ist so, dass alle hydrographischen Dienste der Welt inzwischen auf solche autonom operierenden oder ferngesteuerten Plattformen setzen und das auch einsetzen. Auch Deutschland macht das. Eine große Chance ist eben, dass so ein System ermüdungsfrei arbeitet, im Gegensatz zu einem Bootsführer, der ähnliche Arbeitszeitregeln hat wie an Land, arbeitet so ein Gerät 24/7. Man braucht keinen Koch an Bord und dergleichen mehr. Der Tiefgang ist nicht so groß. Also die Vorteile sind evident und die Kosten sind geringer, gemessen an einem Schiffseinsatz. Und auch der CO2-Fußabdruck ist auch bedeutend kleiner, muss man einfach so konstatieren. Also es hat viele Vorteile und es wird auf der Welt eigentlich schon überall und auch zunehmend eingesetzt. Und die Art der Sensorik verbessert sich und wird immer stärker darauf auch zugeschnitten. Und wiederum durch die Verfügbarkeit von Breitband-Internet kann man das auch heute viel besser implementieren, als das noch vor 5 Jahren der Fall war.
Also das heißt, Sie geben die Hoffnung noch nicht ganz auf, dass Sie es noch erleben werden irgendwann, dass der gesamten Ozeane vermessen sind, auch vielleicht dank solcher autonomer Systeme?
Naja, wir haben ja so ein Programm, das nennt sich Seabed 2030, also Seabed 2030. Und wir haben damals den Slogan ausgegeben, dass wir in 2030, also in 4 Jahren von jetzt, bei 100%iger Überdeckung sind. Ich muss mich da ehrlich machen, das wird nicht zu schaffen sein, aber die Technologie macht doch im Moment doch große Sprünge. Es ist eine Frage des politischen Willens und der Finanzierungsmöglichkeiten. Machbar ist es.
Matthias Jonas, Sie sind noch einige Wochen im Amt als Generalsekretär der Internationalen Hydrographischen Organisation mit Sitz in Monaco. Ein Thema, das auf der Agenda der Organisation steht, ist das Thema Umweltschutz. War das von Anfang an so?
Nein, das hat sich ja wie überall in unseren Gesellschaften doch viel stärker akzentuiert in den letzten 20, vielleicht jetzt inzwischen 30 Jahren. Und das ist auch ein Lernprozess für solche Organisationen. Und man muss zunächst auch erstmal herausfinden, welche Rolle man da überhaupt sinnvoll spielen kann, welche Beiträge man in seinem Fachsegment, in seiner Fachlichkeit da überhaupt liefern kann.
Welche Beiträge können Sie denn liefern?
Also zum Beispiel, wir sagen immer, was wir nicht messen können, das können wir nicht verwalten. Also wenn wir über Klimawandel sprechen, wenn wir über schmelzende Polkappen sprechen, wenn wir über Anstieg des Wasserpegels sprechen, des Wasserstandes global, dann können wir das überhaupt nur qualifiziert bewerten, wenn wir dafür eine Datenbasis haben. Und Wasserstand ist ein Thema auch der Hydrographie. Das kann eben die grundsätzlichen Daten für diese Dinge liefern. Und was ja wichtig ist, ist ja nicht nur die Bestandsaufnahme, sondern es ist auch immer die Vorausschau, also die Simulation, die Vorhersage, was passieren kann. Und das ist ein Feld, wo man auf der Basis der vorhandenen Daten mathematisch modelliert, um dann solche Vorhersagen zu treffen, die auch zunehmend treffsicher sein muss. Und dann kann man Anpassungsmaßnahmen, Klima- oder Wetteranpassungsmaßnahmen an Land besser planen, ja.
Sie sind zur See gefahren, Sie sind aber Ingenieur, Sie sind Wissenschaftler. Sie haben also verschiedene Perspektiven auf das Meer eingenommen. Wir haben über das Thema Klimaschutz gesprochen. Ist das etwas, wo Sie im Laufe der Jahrzehnte Ihre Meinung ändern mussten, Ihre Ansichten? Wenn dann hat sich da irgendwas verändert?
Naja, es hat sich natürlich der Fokus darauf stark verändert. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den 80er und 90er Jahren darüber in dieser Intensität geredet haben. Das hat natürlich auch was mit der Datenlage zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir heute auch stärker informiert sind. Das hat damit zu tun, dass wir ein größeres Verständnis haben, dass das Meer die größte Klimamaschine überhaupt ist. Und das hat auch damit was zu tun, dass gerade in so einer Funktion, wie ich sie habe, man tatsächlich auch verpflichtet ist, so eine globale Dimension mitzudenken. Also es klingt vielleicht ein bisschen eitel, aber was ich dort getrieben habe, das ist eine planetarische Aufgabe und man denkt dann nicht nur über die Dinge nach, die vor der eigenen Haustür passieren, sondern auch, was passiert mit kleinen Inselstaaten, wenn da der Wasserspiegel steigt, was passiert in Chile, wenn da das Meer da anbrandet an dieser ganz langen Küste und wie hängt das eigentlich mit dieser auch von uns induzierten Veränderung der größeren Verhältnisse zusammen. Also insofern ist das heute viel relevanter und viel sichtbarer und auch immer mitzudenken in allen Dingen, die man in so einer Aufgabe, wie ich sie habe, die man dort anstößt und versucht umzusetzen. Was wir auch brauchen, ist, finde ich, nicht nur Realismus, sondern auch Optimismus. Das ist oft nicht einfach, unter den herrschenden Umständen trotzdem Optimist zu sein und zu sagen, das sind große Schwierigkeiten, aber wir sollten mindestens auf dem Stand sein, als Menschheit das auch zu adressieren, zu verstehen und dann auch zu lösen und das als Generationenaufgabe zu begreifen. Und natürlich wünschen wir uns alle, dass das, als könnten wir einen Hebel umlegen und morgen hätten wir alles das repariert, was wir da schon angerichtet haben. Das wird so nicht gehen. Wir werden eben langen Atem brauchen. Ich persönlich glaube, dass Technologie ein Schlüssel dafür ist. Und ich wüsste ehrlich gesagt auch keinen anderen wirklich. Also Verhaltensänderung, ja, das kann man probieren. Aber wir kommen natürlich nicht wieder zurück in Pferd und Wagen. Wir sind daran gewöhnt, ein technologieunterstütztes Leben zu haben. Wir brauchen Energie und wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir all diese Voraussetzungen, die wir für unser Leben für gegeben annehmen, unter diesen veränderten Bedingungen auch herstellen, beibehalten können. Und dafür brauchen wir Technologie und die Hydrographie ist technologiegetrieben. Und deswegen gibt es da auch Luft nach oben.
In ein paar Wochen scheiden Sie aus dem Amt als Generalsekretär der Internationalen Hydrographischen Organisation. Wer ist Ihr Nachfolger?
Also ich habe das Glück, dass mein bisheriger Stellvertreter, ein italienischer Hydrograph, der auch vorher den Hydrographischen Dienst in Italien geleitet hat, der meine Nachfolge annimmt und dadurch, wir haben jetzt schon 6 Jahre zusammengearbeitet und dadurch ist die Übergabe leicht. Also da ist eine gute Kontinuität und ich bin ganz zuversichtlich, dass die IHO da weiter gut vorankommt. Und wir sind, was Mitgliedschaft angeht, wir sind gewachsen. Das ist ja in heutigen Zeiten, die in der internationalen Zusammenarbeit unterwegs ist, auch unter Druck steht, ist das keine Selbstverständlichkeit. Und wir haben auch weiterhin die Unterstützung der großen Staaten. Und das ist alles, sind alles gute Anzeichen. Das deutet darauf hin, dass in den Mitgliedstaaten das Verständnis gewachsen ist, wie wichtig unsere Rolle in diesem großen System ist und dass es sich lohnt, das zu unterstützen.
Sie selber kommen nach 9 Jahren im Ausland zurück in Ihre Heimatstadt Rostock und dann gucken Sie auf die Warnow und sagen Sie, schön war's und ich habe die weite Welt gesehen?
Naja, das ist auch ein Teil des Resümees natürlich, aber ich werde nicht aufhören zu arbeiten. Ich strebe jetzt keine weitere Position an mit Personalverantwortung oder Budget, aber ich bin mir sicher, dass es in verschiedenen Formen auch ehrenamtlich Möglichkeiten gibt, dass ich mein Erfahrungswissen noch mal nutzbringend anwenden kann. Und es gibt auch die eine andere Anfrage, auch von Universitäten, ob ich dort was zur Ausbildung beitragen kann. Und vielleicht kehre ich in dieser Rolle auch noch mal zu meinen Wurzeln zurück, zu der Seefahrtsschule hier in Warnemünde und kann da etwas für die nächste Generation tun. Also im Social-Media-Kanal ist dann wieder der Haken open to work.
Das war das Hamburger Hafenkonzert mit dem scheidenden Generalsekretär der Internationalen Hydrographischen Organisation, Matthias Jonas. In der kommenden Woche schaue ich auf die Flaschenhälse des Welthandels und der Schifffahrt. Welche Folgen es haben kann, wenn eine so wichtige Meerenge wie die Straße von Hormuz blockiert ist, das sehen wir täglich beim Blick auf die Preise an den Tankstellen. Aber es gibt noch einige andere wichtige Engstellen auf den Weltmeeren. Vom Panama-Kanal bis zur Straße von Malakka in Südostasien. Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Für heute tschüss und bis bald, sagt Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.